Der Bürgermeister ist CDU-Mitglied, der Vorsitzende seiner Stadtverordnetenversammlung ist ein Linker und der für Ordnung und Sicherheit, für die Feuerwehr, das ist jemand von der AfD. Und der Bürgermeister sagt, ich kann gar nicht mit dem arbeiten, was Friedrich Merz mir übrig lässt. Und ich muss jetzt einfach zwangsläufig auch mit dem von der AfD zusammenarbeiten. Und der Linke hat noch ganz andere Gedanken und ist aber der oberste Repräsentant dieser Kommune. Also am Ende entscheidet dort wirklich das Leben.
Wir gucken nicht, wie wir andere Finanzierungen kriegen können. Wir sind eine schrumpfende Stadt. Wir gucken nicht, ob wir doch Personal mal mit einer Verrentung zusammenlegen können. Und wir rennen auf den Abgrund zu, bewusst.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo meine Lieben, ich melde mich hier nochmal mit einem kurzen Disclaimer, denn eigentlich sollte an dieser Stelle ja die zweite BürgerInnen-Folge zum Thema Arbeit und Wirtschaft kommen. Ich bin leider zum Aufnahmetermin erkrankt und deswegen bekommt ihr jetzt erstmal die Folge vom Tazlib, wo es darum ging, ja wie das so ist, mit einer normalisierten AfD in der Nachbarschaft zu leben. Ja, schreibt uns doch mal, wie ihr die Folge fandet und wie geht ihr eigentlich mit AfD-WählerInnen um? Geht ihr noch ins Gespräch? Geht ihr dem eher aus dem Weg? Ja, was können wir als BürgerInnen eurer Meinung eigentlich tun, damit wir ganz persönlich die Demokratie verteidigen? Ja, jetzt hört mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß und lasst es euch gut gehen diese Woche. Nächste Woche kommt dann die BürgerInnen-Folge zur Arbeit und Wirtschaft. Bis dann.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Heute zu einer Sonderfolge, denn wir befinden uns hier gerade beim Taz-Lib und nehmen live auf. Ich freue mich auch, dass das Publikum da ist, dass ihr im Livestream zuhört. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, denn ich habe mit diesem Panel einen Gedanken verbunden. Ich komme aus der Lausitz, ich bin da groß geworden. Ich sag immer, ich bin Ossi of Color und ich lasse mir Begriffe wie Heimat und so nicht wegnehmen. Ich glaube, wir Lausitzer sind da sehr verbunden. Und ich dachte mir, dieses Wissen, das es auf dem Land gibt, das wir im Osten haben, das will ich jetzt mal in die große Stadt bringen, weil ich fühle mich hier oft missverstanden, weil ich ein anderes Mindset habe als manchmal andere Leute, die in der Stadt groß geworden sind. Auch als andere POCs, die unter POCs sozialisiert wurden. Das ist was anderes, wenn du in den 90er Jahren zu den Baseballschlägerjahren groß geworden bist, zwischen Nazis alleine warst und das irgendwie, ja, Katharina Wader sagte mir, wir sind Überlebende der 90er Jahre. Und das fühlt sich genau so an. Und weil ich das nicht alleine mache und es ja ganz viel Expertise im Osten gibt, habe ich zwei wunderbare Gäste mir eingeladen. Einmal Frank Klim. Frank Klim ist Vizepräsident der Brandenburgischen Feuerwehr und wohnt noch in meinem wunderschönen Heimatbundesland und ist in deiner täglichen Arbeit, natürlich muss er da den Spagat hinbekommen im Ehrenamt, wenn Menschen dort mit der AfD sympathisieren und das aber auch in den eigenen Strukturen aushalten zu können oder wie geht man damit um, das möchte ich ihn heute fragen und mit ihm darüber diskutieren. Und mein zweiter Gast ist Katja Dietrich, du bist Oberbürgermeisterin von Weißwasser. Als ich dich kennengelernt habe, warst du noch Mitglied in der AG. Und du kamst gerade aus der Entwicklungshilfe aus Malawi, ne? Und dann bist du mal nebenbei Oberbürgermeisterin geworden. Als ich dich jetzt wieder getroffen habe bei der Ostbeauftragten, da habe ich mich sehr gefreut und dachte, das tut mal hier ein, das wird sehr spannend. Schön, dass ihr beide da seid.
Dankeschön.
Erstmal zwei Fragen an alle und das Publikum. Wer hat in den letzten zwei Monaten mit AfD-WählerInnen geredet? Hebt mal die Hand. Ja, ist so ein 50-50-Verhältnis. Also ich hätte gedacht, das ist noch ein bisschen anders. Und wer wohnt in einem Wahlkreis, wo die AfD die stärkste Kraft ist? Okay. Ja, das ist schon ein bisschen weniger. Und das ist ja auch dieses Ziel, was wir haben, ne? Dieser Ideen- und Gedankenaustausch. Dann möchte ich das direkt an euch weitergeben. Die Biografie, die Sozialisierung, die prägt uns. Und was in eurer Biografie hat euch denn besonders geprägt, was das Thema Demokratie, Antifaschismus, aber auch Vielfalt, ne, was das angeht und warum man sich für die Demokratie auch einsetzt, wie es ja beide in verschiedenen Positionen macht?
Ja, dann fange ich gern an. Ich bin 1965 geboren. Das heißt, ich habe also meine Kindheit, meine Jugend, meine Ausbildung in der DDR noch genossen. und kann vom großen Glück reden, dass 1989 die Wende kam. Denn in meiner Familie gab es auch Beziehungen nach West-Berlin. Die Tanten meines Vaters lebten hier. Und mein größter Wunsch war es immer, mein Hobby Feuerwehr auch zu einem Beruf zu machen. Und als ich dann tatsächlich eingestellt werden sollte, gab es das Problem, wenn du bei der Berufsfeuerwehr bist in der DDR, dann bist du bei der Deutschen Volkspolizei. Und eine Westverwandtschaft ist da nicht möglich. Im Prinzip hätte ich mich von meiner gesamten Verwandtschaft lossagen müssen, von meinen Eltern lossagen müssen, die Kontakte hatten. Und das hat es dann zum Glück alles nicht mehr gegeben, weil es die politische Wende gab. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr geprägt. Und viele Dinge, die es halt in diesem Sicherheitsapparat der DDR auch bei der Feuerwehr gegeben hat, die haben mich so beeinflusst, dass ich mich tatsächlich seitdem immer sehr stark dafür engagiert habe, dass die Feuerwehren bei uns kommunale Einrichtungen sind und eben keine staatlich gelenkte Stelle in dem Sinne wie die Polizei, ein Kontrollorgan oder was auch immer. Und das habe ich in den letzten, ja, bald 40 Jahren dann auch so gelebt und umgesetzt.
Und Katja, wie sieht es bei dir aus? Was hat dich so geprägt in deiner Biografie?
Ja, wenn wir jetzt beim Geburtsdatum sind, ich bin 1980 geboren und eben genau in eine unheimlich wahnsinnig große Freiheit dann rein erzogen worden. Also ich war dann 19, wo die Wende war, die Mauer gefallen ist, was mir unglaubliche Möglichkeiten eröffnet hat und auch von meinem Elternhaus, dies eben aktiv auf mich zugetragen wurde, was ich dann auch genutzt habe, ins Ausland gegangen bin, zuerst Malawi, dann bei der UN in Kenia und dann nochmal 3 Jahre beim Wiederaufbau für Deutschland im Irak. Und diese unheimliche Freiheit, die wir haben und mit den internationalen, also mit Kollegen aus aller Welt zu tun zu haben, das macht einen unheimlich dankbar und gibt ihm eine Demut, dass das eben möglich ist. Also dass sowohl in einer anderen Zeit geboren, in unserem Land wäre das schwieriger geworden, aber eben auch in einem anderen Land geboren zu sein, die Vorteile, die wir haben, das ist nicht alltäglich. Und so kommt es auch auf jeden Menschen an, wie er ist und nicht, wo er geboren ist. Denn das, was wir uns wirklich nicht aussuchen können, ist, wo wir geboren sind. Und eben auf jeden Menschen offen zuzugehen und die Freiheit sehr hoch zu halten, das hat mich dann im Laufe dessen schon sehr geprägt, ja.
Und wenn wir jetzt, also ich habe da ja im Titel von einer normalisierten AfD gesprochen und da zieht sich bei mir natürlich auch was im Bauch zusammen, ne? Aber wenn wir den Begriff normalisierte AfD nehmen, können wir davon eigentlich sprechen? Wie würdet ihr den definieren? Würdet ihr das so sagen aus euren Erfahrungen?
Naja, vielleicht bei mir auf der einen Seite normal, weil es eben so eine große Wähleranhängerschaft erstmal hat, dass man das nicht wegdiskutieren kann, dass man sich damit nicht befassen kann, was die Wählerschaft bedeutet und was da vielleicht dahinter ist. Nicht normal in dem Sinne ist es doch noch die Art und Weise, was vorgebracht wird, der Ton, der Inhalt. Also es gibt manche Sachen, da braucht man sich auch nicht dran zu gewöhnen und da sollte man sich auch nicht dran gewöhnen. Und ja, das ist eigentlich ein täglicher Balanceakt, wobei man eben auch viele Sachen trennen muss. Also ich gehe jetzt nie auf die Straße oder rede mit Bürgern, na, wer bist du denn und bist du AfD-Wähler und mit dir rede ich jetzt mal, sondern wie Menschen drauf sind und was dahinter ist. Ich glaube, das ist auch im ländlichen Raum, gibt das nochmal viel mehr Möglichkeiten, für uns in Kontakt zu treten, dadurch, dass wir uns oft mehr als einmal sehen. Und ich sehe eben mit der AfD, die ich sehr formal zu tun habe, im Ausschuss, im Stadtrat, die habe ich ja auch noch woanders, ne? Die sind noch Trainer im Verein, die sind noch in der Feuerwehr, sodass man auch ein anderes Miteinander umgehen lernen muss, weil das einfach zum Alltag dann eben wieder normal dazugehört, dass man miteinander lernt, umzugehen.
Frank, wie siehst du das?
Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Und wenn ich das jetzt auf die Feuerwehren beziehe, Land Brandenburg haben wir circa 70.000 Menschen, die mit der Feuerwehr zu tun haben, in Feuerwehren Angehörige sind. Das geht im jugendlichen Alter los, über den aktiven Dienst bis hin zu Senioren. Ja, und bei 70.000 Menschen, das ist der breite Querschnitt der Menschen bei uns im Land Brandenburg, gibt es natürlich Sympathisanten der AfD, Sympathien für die AfD, weil sie unter Umständen auch von denen, die im Moment politische Verantwortung tragen, ihre eigenen Ziele und Wünsche nicht unbedingt immer eins zu eins erfüllt sehen und deshalb Sympathien wählen. Und deshalb ist es für mich sehr wohl normal, dass sich die AfD inzwischen etabliert hat, demokratisch gewählt in den verschiedensten Parlamenten und auch nicht einfach zu negieren ist und wegzuwischen ist, sondern dass wir uns mit diesen Themen und Inhalten auseinandersetzen müssen. Und da sage ich auch ganz ehrlich, ich hege keinerlei Sympathien für die AfD und ich bin eigentlich froh, dass die AfD auch so offen und ehrlich sagt, was sie eigentlich vorhat. Und ich an dieser Stelle eben ganz offiziell auch sagen kann, selbst in meiner Funktion, wo mir oftmals gesagt wird, du musst politisch neutral sein. Und da sage ich, nein, ich kann gar nicht politisch neutral sein, weil ich in einer Gesellschaft lebe und mit ständigen Umständen, die einfach politisch bedingt sind, auch leben muss. Was ich Obacht gebe, ist, dass ich tatsächlich mich möglichst parteipolitisch neutral verhalte und an dieser Stelle niemanden bevorzuge, aber auch niemanden komplett ablehne. Und ablehne deshalb, weil es eben tatsächlich auch demokratisch gewählt ist. Und da gibt es eben diese Anknüpfungspunkte, denen ich mich tatsächlich auch stelle. Und weil ich mich der Sache stelle, glaube ich auch, bin ich einer im Moment noch von wenigen, die diese Konfrontation dann einfach auch mitmachen. Und viele stellen sich der eben nicht und sagen, ich verhalte mich lieber neutral. Aber sie verhalten sich nicht neutral, sondern sie äußern sich bloß nicht. Sie sagen nicht, wofür sie tatsächlich am Ende stehen. Und das halte ich dann wieder für ein Problem.
Neutralität heißt ja eigentlich in einer wehrhaften Demokratie auch, dass wir parteipolitisch neutral sind, aber unsere Demokratie auch verteidigen. Es gibt keine Neutralität in dem Sinne, weil jeder, der beim Staat angestellt ist, dafür sorgen muss, dass unsere Demokratie weiter besteht. Und wer das angreift, kann sich nicht auf eine neutrale Position zurückbesinnen. Und ich hatte da letztes Jahr einen Podcast auf jeden Fall, wo wir auch über Jugendradikalisierung gesprochen hatten, mit verschiedenen Organisationen, die, die Person, die da damals da war, hat sich so in Rage geredet, weil sie es nicht mehr hören konnte und meinte, das ist ein Sieg der AfD, wenn wir sagen, diese Neutralität, die dort herrschen soll, da sind wir vor der eingeknickt. Und das dürfen wir so nicht weiter durchgehen lassen. Katja, ich überlege mir gerade, du bist ja Oberbürgermeisterin und du bist ja Chefin der Verwaltung und musst mit dem Stadtrat zusammenarbeiten. Und bei dir im Stadtrat gibt es ja eine AfD-Mehrheit. Wie geht das so vonstatten? Kannst du da auch so klar Positionen beziehen oder ist das für dich eigentlich so ein schmaler Grat dann? Weil du brauchst sie ja, die Fraktion ja auch, um Sachen durchzubringen, oder nicht?
Also genau, nochmal zur Klarstellung. Ich glaube, es gibt kein Stadtrat, kein Stadtparlament, was ich wüsste, wo die AfD eine Mehrheit hat, also 50% plus X. Bei uns ist sie die größte Fraktion. Das ist
Entschuldigung.
Hier unten. Ja, es ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Ja. Und das ist eben auch der wichtige Unterschied, den Demokratie ausmacht. Denn diese Partei oder eine Partei alleine kann heutzutage oft bei dem zersplitterten Grad auf Stadtebene und Gemeindeebene eigentlich nichts mehr durchbringen, weil es so zersplittert ist. Also ich habe bei mir 7 Fraktionen im Stadtrat bei 22 Stadtratsmitgliedern, sodass es ja auch auf die anderen ankommt, sodass es auf mich ankommt, wie ich Themen einführe, wie ich Themen erkläre, wie ich die verteidige, was die Stadt braucht, warum ich denke, dass sie braucht, mit guten Argumenten und dann eben die anderen auch alle ihre Rolle haben und sich ihre Meinung bilden müssen. Und ich rede auch, ich gebe auch die Hand, ich rede ganz normal mit meinen AfD-Stadtratsmitgliedern. Und man muss einen Weg finden, aber wir sind, ich meine, bei kommunalpolitischen Themen ist die Hälfte, das sind Sachthemen. Da geht es nicht wirklich um ganz hochpolitische Sachen, aber man sieht immer wieder punktuell, dass natürlich, wir reden ja auch von einer Partei, die sehr konservativ ist. Und das merkt man dann schon mehr. Also ich habe in meinem Stadtrat ein Genderverbot erlassen gekriegt für die Verwaltung. Und da haben mehr als die AfD abgestimmt, weil sonst hätte es ja keine Mehrheit gegeben. Also ich habe auch einen sehr konservativen Stadtrat und das ist nochmal zusätzlich eine Herausforderung. Und am meisten geht es, muss ich immer wieder sagen, um den Ton, um die Art und Weise der Diskussion, um die Art und Weise des Austausches von Argumenten und nicht so sehr um das Argument selber. Man kann ganz viele Meinungen haben. Es geht immer dabei darum, wie man diskutiert und was für eine Diskussionskultur man hat. Und das, finde ich, ist arg schlechter geworden, bis, muss ich auch zustimmen, bis wir reden überhaupt nicht mehr. Dabei hätten wir gerade sehr viel zu besprechen.
Wir haben ja auch ganz oft diese Brandmauerdebatte. Im Kleinen, auf kommunaler Ebene, funktioniert das dann überhaupt? Ne? Oder wie siehst du das eigentlich als Oberbürgermeisterin, wenn es hier zum Beispiel um eine Straße geht und die AfD das eingebracht hat, wenn man dann extra nochmal einen anderen Antrag schreibt, um sozusagen nicht mit der AfD mitzustimmen? Macht das für dich Sinn eigentlich oder nicht? Ist es wichtiger, am Ende bei der Sachpolitik zu bleiben, wenn sie auf diesen höheren politischen Ebenen nicht mitzusprechen haben, zu sagen, okay, dann kriegen wir aber da den Antrag jetzt durch? Oder wäre dann für dich die Arbeit, also würdet ihr euch dann lahmlegen auch?
Also ein Quatsch mache ich nicht. Also muss ganz ehrlich sagen, wir haben Sachanträge von der AfD, muss man auch sagen, größtenteils. Von anderen Fraktionen sind bei mir auch sehr leise und zurückhaltend im Stadtrat. Was mir eher Sorgen macht, wo meine andere Seite ist. Und da geht es um Sachargumente. Und da geht es dann auch mit meinen Mitarbeitern aus der Verwaltung, dort ordentlich in die Sache zu gucken, ob das richtig argumentiert ist, ob das noch so der Sachstand ist. Und was ich eben auch oft sagen muss, ist, die Sache ist manchmal gar nicht so falsch, wo ich auch sagen muss, das tut weh. Also wenn eben der AfD was sagt, was falsch ist und es ist tatsächlich falsch, das tut echt weh.
Also wenn sie was Falsches sagt, nee, und es tatsächlich falsch, wenn sie was Richtiges sagt.
Entschuldigung, wenn sie was sagt, was stimmt und es, also stimmt tatsächlich also, was, wo wir irgendeinen Fehler gemacht haben, ne? Und das tut echt weh. Von daher habe ich schon einen sehr hohen Anspruch, auch mit meiner Verwaltung bestimmte Sachen vorzutragen, was auch für die Verwaltung neu ist. Also man denkt immer so Politik, Stadtrat, dahinter steht eine Verwaltung, die bestimmte Sachen abarbeiten muss, die auch die Vorwürfe ja abkriegt. Und das macht auch was mit den ganzen Verwaltungsangestellten. Die Arbeit, ne, also das hört man ja auch, das ist nicht zu unterschätzen, was das auch in der Verwaltung für Dynamiken auslöst.
Also ihr dürft noch weniger Angriffsfläche bieten.
Naja, also man muss schon sehr, sehr ehrlich dieser Tage zu sich selber sein. Vielleicht auch zu Sachen, zu Fehlern vorher oder Dinge haben sich einfach geändert und die müssen jetzt anders werden. Und das bedarf eine ganz schön große Ehrlichkeit zu sich selber, zu deiner Arbeit, was, glaube ich, auch ungewöhnlich ist, was die letzten Jahre vielleicht eben nicht so im Vordergrund stand. Aber es bietet eben immer Angriffsfläche, wenn man so eine Flanken offen lässt. Und das ist ein sehr hoher Anspruch, den wir auch gerade an unsere Verwaltung und an die Änderungsprozesse haben, die wir alle durchgehen müssen.
Und hat dir das geholfen, eigentlich für die UN zu arbeiten, jetzt auch wenn du sagst Kommunikation? Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ob das Panel war bei der Ostbeauftragten, wo dann auch drüber gesprochen wurde, dass so als OberbürgermeisterInnen, also Frauen, da auch einen anderen Ton haben und ne, so eine Verwaltung auch dann anders zusammenhalten können. Hilft dir das oder musst du eigentlich komplett umdenken, wie du jetzt arbeitest?
Also ich glaube, es hilft mir, dass ich mal was anderes kennengelernt habe, um auch Strukturen zu hinterfragen, was eben gerade die Zeichen der Zeit sind. Aber es hilft mir natürlich auch nicht, weil ich bestimmte deutsche Verwaltungsstrukturen einfach überhaupt kenne und auf andere angewiesen bin. Und das ist schon noch für mich eine Herausforderung und auch für meine Mitarbeiter manchmal eine Herausforderung. Aber mich hat's auch, muss ich ganz ehrlich sagen, 12 Jahre im Ausland lebend in Umständen, die alle, ich sag mal ja, herausfordernder sind als in Deutschland, gibt dem auch eine unheimliche Ruhe, eine Gelassenheit, mit Dingen umzugehen. Ne? Wenn dann irgendwas passiert, dann denkst du, naja, ich sag immer, bei uns stirbt keiner, außer bei meiner Feuerwehr, da sage ich das. Ja. Mein Gott, ne, das ist nur Papier, da werden wir uns jetzt mal drum kümmern. Und das hilft schon unheimlich. Und es hilft unheimlich, auf Leute zuzugehen, weil man nie weiß, wer der ist, derjenige, der reinkommt. Und im Ausland ist es dann eben, sieht anders aus und am Ende stellt man viel mehr Gemeinsamkeiten fest. Und bei uns weiß man halt auch nie, wie einzelne Menschen drauf sind. Es kommt auf den einzelnen Menschen an.
Frank, wenn wir jetzt auf die Feuerwehr schauen, du hast ja auch gesagt, also du hast es ja gerade auch schon so anscheinen lassen, dass du ja dagegen bist, dass eine Feuerwehr so ein Staatsapparat wird. Und da habe ich auch nie drüber nachgedacht, dass du gesagt hast, die Feuerwehr hatte ja auch ihre Rolle in der NS-Zeit. Magst du das vielleicht nochmal auch für die ZuhörerInnen erklären, was da damals eigentlich die Rolle war und warum du da auch vorsichtig bist?
Ja, also ich würde es lieber von hinten anfangen wollen. Ich sehe tatsächlich in der jetzigen Entwicklung gewisse Parallelen in Richtung der Weimarer Republik, die so lange zurück sind, dass von uns gar keiner mehr dabei war und deshalb diese persönlichen Erfahrungen auch überhaupt nicht rüberbringen kann. Aber ich sehe halt ein gewisses Risiko, dass Dinge, wie sie sich in der Weimarer Republik entwickelt haben und dann während der NS-Zeit quasi auch umgesetzt wurden, durchaus wieder möglich wären. Und während den Anfängen, dass so etwas gar nicht erst vorkommt. In der NS-Zeit, also die Feuerwehrverbände, die gab es tatsächlich schon relativ lange. Gerade die Freien Feuerwehren sind deutschlandweit auch eine Wiege der Demokratie gewesen. Das heißt, weit über 200 Jahre. Die Feuerwehrverbände haben sich auch relativ schnell gebildet. Nächstes Jahr feiern wir unser 150-jähriges Bestehen. Das heißt also über Generationen und auch über Gesellschaftsordnungen hinweg. Und 1933 mit der Machtergreifung war eines der ersten Dinge, dass genau diese Feuerwehrverbände auch verboten wurden, so wie viele andere Vereine, Verbände in Deutschland insgesamt. Und dann gab es ganz schnell eine Gleichschaltung, dass quasi auch die freiwilligen Feuerwehren eine Hilfspolizei wurden und am Ende dem Reichsführer SS unterstanden haben als eine Polizeieinheit. Und dann waren die Feuerwehrautos rein optisch auch nicht mehr rot, sondern die waren dann alle grün. Das ist vielleicht noch das kleinste Problem gewesen. Das Allerschlimmste war, es gab sogenannte Feuerschutzregimenter. Das waren Polizeieinheiten aus Feuerwehrleuten, die auch in der Ukraine, in Polen, in anderen Staaten als Polizeieinheiten eingesetzt waren und dort auch für Völkermord verantwortlich waren. Diejenigen, die Flammenwerfer eingesetzt haben, das waren ausgebildete Feuerwehrleute. Also die haben eigentlich das gemacht, wofür sie nicht mal ausgebildet wurden. Die sollten ja Feuer löschen. Die haben die Geräte bedient, mit denen ganze Orte und Menschen dort tatsächlich regelrecht vernichtet wurden. Und das ist etwas, was vollkommen auch aus der Geschichte der Feuerwehren ausgeblendet wurde. Viele, viele Jahre. Im Osten wie im Westen. Und ich will ausdrücklich auch sagen, dass natürlich die Feuerwehren in der DDR nicht zu vergleichen sind gewesen mit denen im Dritten Reich. Aber ich hatte das ja schon angesagt, die Feuerwehren in der DDR unterstanden auch der deutschen Volkspolizei. Und es gab genügend Ausplanung, was passiert mal am Tag X. Und das ist, wie gesagt, ein großes Risiko. Und ich möchte einfach daran erinnern, und ich war heute früh beispielsweise noch in der Uckermark in der Nähe von Prenzlau, weil dort die Feuerwehrhistoriker tagen aus den 5 neuen Bundesländern. Und da geht es tatsächlich auch um die Aufarbeitung der Geschichte der Feuerwehren während der NS-Zeit und auch während der DDR. Also wir setzen uns wirklich auch kritisch mit unserer eigenen Vergangenheit auseinander, weil wir eben insgesamt ein sehr, sehr positive Lobby in der Bevölkerung haben. Von der Berufsgruppe her werden wir immer ganz, ganz oben angesiedelt. Und genau das ist aus meiner Sicht auch der Punkt, wo die AfD nämlich versucht, bei uns auch Fuß zu fassen, weil sie mit dieser positiven Lobby eigentlich für sich auch eine gute Ausgangsbasis schaffen möchte, um das zu normalisieren, was sie auch jetzt schon an durchaus radikalen Gedanken hat und die eben so Step by Step und das mit einem positiven Image versehen, eigentlich versucht, in der Gesellschaft ganz breit zur Normalität werden zu lassen.
Das ist ja auf einer Ebene, also ich finde es auch ganz spannend, weil Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, na, die Polizei und die Feuerwehr, das ist immer so ein Querschnitt der Gesellschaft. Und dieser Querschnitt, der ist eigentlich in beiden Institutionen derselbe. Aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, ist das halt genau das, was ich mir von der Polizei wünsche, dass man reflektiert, dass man aufarbeitet, dass man die eigene Verantwortung halt auch wahrnimmt und dann sagt, okay, was machen wir denn jetzt mit den Strukturen? Und wir haben hier eine Verantwortung, dass das nicht vereinnahmt wird. Und es gibt ja dieses Strategiepapier von der AfD, wo sie halt darüber sprechen, den Gang durch die oder Marsch durch die Institution. Und damit wollen sie halt Vereine, ne, Feuerwehren, verschiedene Strukturen sozusagen infiltrieren. Und Sie haben ja auch gesagt, da machen Sie nicht mit. Wie schaffen Sie das denn, ja, da eigentlich sich als Struktur auch zu wehren, aus Ihren Strukturen heraus?
Also wir waren schon beim Du.
Ach so, ja, Entschuldigung, ich rutsche dann immer wieder rüber.
Aber um hier keinen falschen Eindruck erwecken zu lassen, die Polizei in Brandenburg ist ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns. Und die ticken auch genauso wie wir. Es gibt also gar nicht den Gedanken der Polizei, aus der heutigen Sicht uns für ihre Zwecke einspannen zu wollen. Ganz im Gegenteil, ich habe schon ganz oft gehört, ihr seid genau an der richtigen Stelle. Wir haben diese Trennung zum gegenseitigen Vorteil. Und das ist an dieser Stelle auch gut so. Wir haben in Brandenburg, in den Feuerwehren, Bayern inzwischen schon fast 20 Jahre ein System, das nennt sich Ohne Blaulicht. Ohne Blaulicht ist eigentlich ein Beratungssystem, was dann zum Einsatz kommt, wenn es Konfliktparteien, also eben Menschen gibt, die innerhalb der Feuerwehren nicht mehr miteinander reden, diskutieren können und einfach der Aufgabe nicht gerecht werden können, weil die Kommunikation untereinander nicht klappt. Das kann durchaus mal zwischen dem Bürgermeister und seiner Feuerwehr sein. Das ist aber viel, viel öfter die Generation innerhalb der Feuerwehren, wo jung und alt Probleme hat, wo sie nicht mehr klarkommen. Und hier sind wir dabei, dann mediativ zu unterstützen und zu helfen, um an der Stelle eben ein gemeinsames Zusammenarbeiten wieder zu ermöglichen. Und das ist eben nicht nur zwischenmenschlich manchmal, sondern hier kommen dann genauso diese unterschiedlichen Interessen, Konflikte, Diskussionen aufeinander, die ja durchaus auch zum gewissen Konfliktpotenzial in so einer Feuerwehr führen können. Wir müssen uns im Einsatz aufeinander verlassen können. Wenn wir eine Einsatzsituation haben, jemanden retten wollen, dann können wir nicht groß gucken, wer sitzt jetzt gerade neben mir, ist der mir genehm oder nicht, sondern dann geht es um die Sache und dann muss gemeinsam an einem Strang gezogen werden. Aber es macht es natürlich schwerer, wenn wir untereinander Probleme haben. Und deshalb gibt es dieses Beratungssystem und das funktioniert ganz gut. Und wir haben zum Glück nicht nur zwischenmenschliche Probleme, sondern wir haben tatsächlich auch diese Themen, die dann aufploppen, wenn es darum geht, was ist in unserer Gesellschaft eigentlich gut und wo sind dann die unterschiedlichen auch ja gesellschaftlichen Standpunkte. Und hier versuchen wir eben dann aneinander wieder heranzukommen. Und hier arbeiten wir ganz eng zusammen mit dem Toleranten Brandenburg, werden darüber auch viel finanziert. In Brandenburg klappt das noch ganz gut. Auf Bundesebene klappt das schon schlechter. Da gibt es im Bundesinnenministerium ein Projekt Zusammenhalt durch Teilhabe. Die finanzieren das eigentlich ganz gut. Aber wir warten seit 2 Jahren auf die Fördermittelzusagen und können an dieser Stelle mit den Strukturen, die wir zum Teil auch im Hauptamt dann haben, nicht arbeiten, weil uns einfach das Geld fehlt. Und das macht es uns viel, viel schwerer, sodass jetzt im Moment an dieser Schiene alles nur im Ehrenamt läuft.
Da habe ich auch direkt eine Nachfrage, weil das ist ja auch ein Argument von Karin Prien zu sagen, Demokratie leben zum Beispiel umzugestalten, um dann mehr Geld in die, ne, das mehr dieser Aufgaben, die eigentlich von NGOs dann so auf anderer Ebene übernommen werden, dass das auch zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr dann mitmacht oder ne, dass man da noch irgendwie mehr in Schulen geht oder in solche Strukturen. Hätten Sie dafür überhaupt die Kapazitäten eigentlich? Macht das Sinn, was die Ministerin, die Bundesfamilienministerin davor hat?
Mit den Kapazitäten ist immer so eine Sache. Ich würde viel eher sagen, haben wir den Bedarf dafür? Und wenn ich sage, wir haben den Bedarf dafür, dann finden wir auch einen Weg dafür. Also bei der Feuerwehr gibt es auch so einen Spruch, geht nicht, gibt's nicht. Wir müssen uns einfach Gedanken machen, wir müssen mit der Situation leben, die wir vorfinden im Einsatz. Und deshalb heißt ja unser Projekt auch Ohne Blaulicht. Das heißt also nicht nur im Einsatz, sondern auch alles, was ringsrum dazu gehört. Und wenn der Bedarf dafür existiert, dann muss ich auch Mittel und Wege finden, das quasi präventiv an dieser Stelle mit zu begleiten. Und das ist für mich eigentlich viel wichtiger. Und Feuerwehr lebt deutschlandweit vom Ehrenamt, also 70.000 Leute im Land Brandenburg, 95% davon sind rein ehrenamtlich und deshalb interessiert es eigentlich unsere Ehrenamtlichen auch gar nicht so sehr, wo kommt am Ende das Geld her, dann widmen sie sich der Sache trotzdem, aber es macht es natürlich im Moment ein bisschen schwieriger, wenn wir eben nicht diese entsprechenden finanziellen Förderungen haben.
Wir arbeiten ja an der Stelle zum Beispiel auch zusammen und machen dann nochmal so einen Workshop, ne, genau, zum Thema Krisenkommunikation in Teams. So. Das ist ja auch etwas aus so diesem Gedanken entstanden, dass ich dem Osten wieder was zurückgeben will von dem, was ich so gelernt habe. Und sind das dann genau solche Mittel, die Sie dann brauchen eigentlich, um so Weiterbildungsangebote zu machen? Glauben Sie, dass an der Stelle wir eigentlich mehr diese Bildungsprogramme brauchen? Oder was muss da eigentlich greifen, damit deine Struktur sich auch schützen kann? Weil da gibt's ja auch andere Punkte, die ich zum Beispiel sehe in Verbänden. Es gibt Berichte, dass AfD-Leute sich zum Beispiel in Demokratievereine einschleusen, ne, die dann versuchen dort nach und nach sozusagen das Mindset zu verschieben und dann Vereine zum Beispiel sagen, ja, wir prüfen jetzt genau, wer eintritt und behalten uns halt vor, auch Leute wieder sozusagen rauszuschmeißen, wenn das nicht unseren Werten entspricht. Habt ihr da so auch Vorkehrungen getroffen in der Hinsicht?
Vielleicht muss ich an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen, natürlich reden wir über die AfD und zum Glück liefert mir die AfD so viele Argumente aus ihren eigenen Programmen heraus, dass ich sage, das sind nicht unsere Werte. Also das funktioniert schon ganz gut. Was sich die AfD meines Erachtens nach zunutze macht, dass sich ja viel mehr inzwischen normalisiert. Und das heißt, ich habe beispielsweise auch zu einem ganz konkreten aktuellen Thema bei uns im Moment eigentlich mehr mit ganz konservativen Leuten aus der CDU, CSU zu tun, die quasi Worte oder auch Inhalte inzwischen mit übernehmen, zum eigenen Programm machen und an dieser Stelle eben zeigen, dass sie selber mit dem Thema gar nicht klarkommen und am Ende bedienen sie die AfD aber. Also ich gucke schon über den Tellerrand hinaus und sehe eigentlich immer, dass diese Leute mit ihren Argumentationen gar kein Problem lösen, sondern am Ende lediglich der AfD noch zuarbeiten. So, und ich darf auch tatsächlich gar nicht und will das gar nicht wie ein Prophet durchs Land, durch unsere Feuerwehren ziehen, mit dem Thema, wir arbeiten gegen die AfD. Also, dass ich gegen die AfD bin, das kann ich ganz offen sagen. Das ist meine Meinung, das erlaubt mir auch das Grundgesetz, dass ich meine freie Meinung äußern darf. Was ich natürlich an der Stelle nicht machen darf, eine Parteipolitik betreiben und sagen, ich arbeite gegen die AfD. Ich kann sagen, dass sie mir so viele Argumente liefert, dass ich sagen kann, das passt nicht mit unseren Werten zusammen. Aber diese anderen Dinge, die sind eigentlich viel wichtiger und wir möchten eigentlich Anregungen und Hinweise geben, dass genau wenn solche Probleme irgendwo auftauchen, darüber offen und ehrlich bei uns gesprochen wird, dass eine Problemlösung stattfindet und dass am Ende wir wirklich sagen können, wir sind eine Vereinigung von Menschen, die den demokratischen Grundwerten unserer Gesellschaft zutiefst verpflichtet sind. Und da ist es vollkommen egal, ob derjenige gerade ein Parteibuch der AfD trägt oder ob er im Bereich von konservativen Kräften anderer Parteien unterwegs ist.
Ich finde, in dem Zuge von dem, was du gerade gesagt hast, Katja, vielleicht zu dir nochmal, findet ihr, es gibt überhaupt eine Brandmauer? Weil ich an ganz vielen Stellen das in Frage stelle. Weil wenn die Politik, wenn die Inhalte, die Sprache übernommen wird, und das ist nicht nur die CDU, sondern es geht ja noch weiter ins demokratische Spektrum hinein, dann setzt man ja teilweise schon deren Politik um. Also was ist diese Brandmauer? Also ne, für mich ist es einfach nur noch eine hohle Phrase, wenn wir die Politik von denen selbst umsetzen, weil dann bringt es halt nichts. Das haben auch verschiedene Studien gesehen. Und glaubst du, dass es auch so ein Start ist eigentlich, weil du hast ja auch gesagt, die anderen Fraktionen sind dir zu leise. Ist die AfD eigentlich gar nicht stark, sondern sind die anderen gerade zu leise, zu schwach? Machen ihre Arbeit nicht genug?
Als immer noch SPD-Mitglied. Aber nicht auf den Ebenen arbeiten in dieser Bundeshauptstadt, ist das ein Teil der Herausforderung. Die Wählerschaft sammelt sich ja auch im gewissen Teil bei dieser Partei, weil Probleme nicht gelöst sind. Und die Problemlösung liegt im Moment bei allen möglichen anderen Parteien, die seit sehr langer Zeit an der Regierung, an den verschiedensten Regierungen sind. Und wenn ich Probleme nicht löse und mich davor wegducke, dann brauche ich mich irgendwann nie zu wundern, dann hat das Ausweicheffekte. Das hat Ausweicheffekte andere, die wir schon kennen. Ich gehe überhaupt nie mehr zur Wahl. Ich trete nie mehr in Parteien ein und engagiere mich da. Ich gehe auf Proteste oder ich wähle mal etwas anderes. Und das ist mindestens die Hälfte der Geschichte, dass die andere Seite natürlich auch ein anderes Angebot, eine andere Lösung als Angebot bringen muss. Und das ist, was ich uns auch mit Ehrlichkeit zu ihm selber meine. Das bedarf auch unheimlich viel Ehrlichkeit der traditionellen Parteien, die schon sehr lange da sind, um auch so eine Lücken einfach nicht entstehen zu lassen. Wie bei mir in der Stadtverwaltung, ne? Also, wenn wir Fehler machen und das sieht jemand, ist das in erster Linie unser Fehler gewesen. Und wenn dann jemand diesen aufgreift, dann ist das eben so. Bei uns in meiner Stadtverwaltung kann ich Ihnen sagen, dass wir sind seit einem Jahr pleite. Und da sind wir jetzt als Kommune nicht die einzigsten vielleicht, aber das hat bei uns eine Vorgeschichte. Das hat bei uns eine Vorgeschichte, dass wir wussten, dass wir in 3 Jahren pleite sind und wir passen unseren Service nicht an. Wir gucken nicht, wie wir andere Finanzierung kriegen können. Wir sind eine schrumpfende Stadt. Wir gucken nicht, ob wir doch Personal mal mit einer Verrentung zusammenlegen können. Und wir rennen auf den Abgrund zu, bewusst. Und da öffnet man natürlich Tür und Tor jedem, nicht nur der AfD, sondern jedem anderen Kritiker, weil es gibt ja auch noch mehr. Also es sammelt sich auch gerade in Städten nie alles in der AfD-Fraktion. Es gibt ja auch noch, wie gesagt, bei mir sehr viel mehr Fraktionen. Und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Und dann wiederum ist es einfach, das sehen wir auch bei uns, also die Problemansprache. Also ich meine, es kann sich wahrscheinlich jetzt jeder auf dem Platz unten hinstellen und sagen, die Renten sind nicht sicher. Ja, also da sind wir global einer Meinung. Das macht halt die AfD vielleicht am lautesten. Aber die Problemlösung ist halt auch nie da. Und das ist eigentlich wieder für uns eine Chance, da was anzubieten. Und da muss aber auch was kommen. So wie bei mir auf der kommunalen Ebene, also auf allen anderen Ebenen. Und das ist gerade im Moment eine unheimliche Arbeit, der man sich aber stellen muss.
Darf ich mal zur Brandmauer noch was fragen?
Ja.
Wie interpretieren Sie und ihr denn das Thema Brandmauer? Ich glaube, wenn wir die Frage jetzt hier mit Antworten versehen wollen, würden wir wahrscheinlich vielleicht 10, 15 verschiedene Antworten bekommen, wie die Brandmauer interpretiert wird. Und vielleicht machen wir es uns auch wieder zu einfach, dass wir von einer Brandmauer reden. Sondern wie distanziert sich jeder selbst von diesen Inhalten, wenn wir jetzt gerade über die AfD wirklich konkret reden, wie distanziert sich jeder in seinem konkreten Umfeld, Arbeits- und Aufgaben- und Verantwortungsbereich von den Themen und Inhalten der AfD? Das ist doch, glaube ich, viel wichtiger an dieser Stelle, darüber zu reden. Und natürlich hat die Landesebene, also das Landesparlament und wieder auch das Bundesparlament, eine ganz andere Bedeutung. Also wenn dort eben Gesetze verabschiedet werden, dann sind die ja auf Dauer gültig. Bevor ein Gesetz wieder zurückgenommen wird, vergehen wahrscheinlich mehrere Legislaturperioden. Also dass dort natürlich eine politische Abgrenzung auch begründet ist, das ist mir vollkommen klar. Aber auf dieser kommunalen Ebene, wo tatsächlich die Parteipolitik vielleicht noch eine untergeordnete Rolle spielt, da ist das dann tatsächlich wieder ganz anders zu sehen. Und ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem Bürgermeister gehabt, weil ich schon wusste, dass ich hierher fahre. Der Bürgermeister ist CDU-Mitglied, der Vorsitzende seiner Stadtverordnetenversammlung ist ein Linker und der für Ordnung und Sicherheit, für die Feuerwehr, das ist jemand von der AfD. Und der Bürgermeister sagt, ich kann gar nicht mit dem arbeiten, was Friedrich Merz mir übrig lässt. Und ich muss jetzt einfach zwangsläufig auch mit dem von der AfD zusammenarbeiten. Und der Linke hat noch ganz andere Gedanken und ist aber der oberste Repräsentant dieser Kommune. Also am Ende entscheidet dort wirklich das Leben. Und wie gehe ich persönlich damit um? Natürlich werden oder tragen auch wir Themen an die AfD heran, weil unsere Fragen und unsere Themen richten wir an alle Parteien der Landesregierung im Land Brandenburg. So. Natürlich suchen wir auch den persönlichen Kontakt, aber nur zu denen, die unseren Werten entsprechen. Und ich sage ganz ehrlich, es gibt aus unserem Präsidium, also sprich die, die wir den Feuerwehren hier vorstehen im Land Brandenburg, keine persönlichen Kontakte zur AfD. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir im Prinzip nicht in die Gefahr gehen wollen, von denen ausgenutzt zu werden. Und wenn es am Ende nur ein gemeinsames Foto ist. Sondern ich setze mich mit denen nicht zusammen, sondern beantworte die Fragen schriftlich. Und damit gibt es keine Möglichkeit der Interpretation nochmal. Wenn Sie gerne noch eine Rückfrage haben wollen, kriegen wir sie wieder schriftlich und wir antworten auch schriftlich. Aber ich setze mich natürlich gern mit den anderen zusammen und habe hier auch ein vertrauensvolles und konstruktives Zusammenarbeiten. Und das habe ich mit der AfD nicht, weil sie beispielsweise gerade in unserem Jugend- und Demokratiebereich explizit fordert, dass der Landesjugendring eben keine öffentlichen Mittel mehr bekommt, weil sie Demokratiemaßnahmen fördern wollen, die wir für unsere Jugendfeuerwehren auch nutzen. Und weil die AfD das so sagt und diesen Landesjugendring auflösen möchte im Land Brandenburg, sagen wir, nee, ihr entspricht nicht unseren Werten und deshalb werden wir auch keine persönlichen Kontakte mit euch pflegen an dieser Stelle. Und damit gehen wir denen ganz konkret aus dem Weg. Beispielsweise.
Ich finde es spannend in dieser Diskussion, weil ich glaube, gerade wenn wir so in der linken Bubble genau darüber diskutieren, dann läuft das meistens nicht in so einem ruhigen Ton ab. Da wird dann schon gesagt, ja, aber da ist eine Brandmauer, wir dürfen da nicht mit zusammenarbeiten, egal an welcher Stelle. Man geht nicht auf die zu, man gibt denen nicht die Hand und man, glaube ich, sieht in diesem Panel gerade auch, ne, dass ihr ganz andere Umgangsformen dafür gefunden habt. Also du bist ja klar in deiner Linie, aber du verurteilst jetzt auch niemanden von vornherein. Ne? Du sagst in deinen Strukturen klar, wo deine Position ist und wo auch eine Grenze ist, aber du sagst auch nicht zu allem, also es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Ich finde das gerade sehr schön auf dem Panel, dass vielleicht auch mal wieder diese Grautöne rauskommen, dass es nicht so einfach ist, wie man es sich manchmal vielleicht macht. Was gibt euch denn Hoffnung, wenn ihr jetzt in die Zukunft schaut? Danach kommen wir nämlich zu euren Zuschauerfragen. So. Was macht euch denn Hoffnung, wenn ihr jetzt auf diese Thematik guckt und auch die Zukunft der Demokratie in den Bereichen, wo ihr arbeitet?
Also Hoffnung ist für mich in erster Linie Motivation. Hoffnung ist ja ein Wunsch, aber ich bin hoch motiviert und ich weiß eben in diesen ganzen vielen Diskussionen und Herausforderungen auch ganz viele Leute hinter mir. Und spätestens dann, wenn einer zu mir wieder sagt, aha, das ist ja eine Sichtweise, die ich bisher noch gar nicht hatte. Und dieses aha ist doch eigentlich schon der Moment, Moment mal, ich war eigentlich von etwas anderem bisher überzeugt und jetzt kommt jemand anders mit einem Thema und schafft den Aha-Effekt bei mir. Und wenn der Aha-Effekt da ist, da sind wir doch schon auf einem guten Weg.
Das heißt auch ein Plädoyer dafür, dass wir selbst wieder bei vielleicht vor allen Dingen auch AfD-WählerInnen für Aha-Momente sorgen mit dem, was wir so machen. Ganz persönlich kann jeder sich beteiligen an dieser Demokratieaktion, sage ich mal.
Nicht nur den AfD-Wählern, sondern allen anderen, die einfach kritisch uns und den Strukturen, die wir haben, gegenüberstehen. Also Selbstkritik ist auch nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, die kann uns doch voranbringen. Dass gerade in Richtung AfD die Geschichte jetzt auch noch einen Namen hat, ist ja was ganz anderes. Aber wir haben auch selbst ehrlicherweise Kritiker in unseren eigenen Reihen. Und wenn das nicht wäre, dann würde uns das ja nicht voranbringen. Also dann wären wir eigentlich wieder da, wo wir 89 geendet haben.
Katja, wie sieht es bei dir aus?
Ich bin seit anderthalb Jahren Oberbürgermeisterin und seit anderthalb Jahren haben wir auch den neuen Stadtrat, weil die Wahlen ungefähr zur gleichen Zeit waren. Und wir haben seit anderthalb Jahren unheimlich starke demokratische Prozesse bei uns, dadurch, dass wir neu verhandeln müssen. Mit der Stadtgesellschaft, mit den Gewählten, aber auch mit der Stadtgesellschaft direkt. Und bei uns im Stadtrat sehr viele Sachen, die angelaufen sind, neue Mehrheiten und neu besprechen müssen. Und wir haben es bei fast allem immer geschafft, neue Kompromisse zu finden. Und das ist eben auch Demokratie. Demokratie ist Kompromiss, ist immer Kompromiss, weil sonst wäre es eine Diktatur. Und das funktioniert bei uns gerade gut. Das heißt, wir mussten Beschlüsse abändern. Da gab es ein Bürgerbegehren dagegen. Und das ist gut. Das ist gut, dass Bürger auch verstehen, ne, welche Instrumente es gibt und sich für Sachen, die ihnen wirklich wichtig sind, einsetzen. Und dass es dazu Diskussionen und Austausch gibt, den ich mir viel mehr wünschen würde. Und Mut macht mir auch, wenn wir nochmal zu Wahlen gehen. Also wir haben ja bei Brandenburg die letzten Monate irgendwie hieß es ja immer, na, wir gucken mal, welcher Landkreis zuerst fällt, welcher Landkreis jetzt zuerst an die AfD geht oder welche Stadt. Wir hatten sehr viele Wahlen für Bürgermeisterkollegen gerade und es ist bei keinem einzigen so gewesen. Es ist, war knapp jetzt bei VSL, aber es ist eben am Ende bei keinem einzigen so gewesen und ich muss auch sagen, meine eigene Wahl hat auch nicht nur wegen mir, sondern hat auch überrascht, wie wichtig es auf die Person ankommt und wie wichtig es ist, sich auch mit Sachen auseinanderzusetzen. Mein Wahltermin war zur Landtagswahl Sachsen am 1. September, war der gleiche Wahltermin für den Oberbürgermeister. Und es haben in Weißwasser 38% AfD gewählt, auch im Kreistag war ja auch. Und bei uns hat der AfD-Kandidat zweimal verloren. In der ersten und im zweiten Wahlgang gegen zwei Frauen, die jeweils beide Male davor waren und beide Male nicht von der AfD aufgestellt wurden. Und es kommt eben doch auf die Person an am Ende und es kommt eben doch ein bisschen Inhalt an. Und das gibt mir doch Mut und es gibt mir auch Mut, immer wieder andere dazu zu motivieren, ihre Meinung zu sagen, aufzustehen, mitzumachen, weil es eben doch was ändert.
So, wir haben jetzt noch Zeit für eine kurze Frage.
Hallo, und zwar wollte ich fragen wegen diesem Begriff der Brandmauer und was Sie darunter verstehen, weil als ich zum Beispiel auf diesen Großdemos hier in Berlin war, da wurde mir ziemlich klar gemacht, dass es sehr selektiv ist, für wen man sich einsetzt. Also auch bei den Reden, dann hieß es, wir sind hier für Frauen, für die Queers und so weiter. Und ich habe vergeblich darauf gewartet, dass Migras, Ausländer oder so erwähnt werden. Und das hat man dort auch zu spüren bekommen. Also ich habe mich weder sicher noch willkommen gefühlt. Da würde mich interessieren, wie das jetzt bei Ihnen ist, ob jetzt als Oberbürgermeisterin oder auch innerhalb der Feuerwehr wird Fremdenfeindlichkeit dann auch überhaupt thematisiert?
Auf jeden Fall. Also die internationalen Wochen gegen Rassismus, die wurden ja beispielsweise, war das noch im Februar oder Anfang März, in Potsdam an der Filmhochschule in Babelsberg auch bundesweit offiziell eröffnet. Und da waren wir als Feuerwehren genauso vertreten, insbesondere in unseren Jugendfeuerwehren. Und so wie inzwischen viele Schulen auf kleinen Dörfern davon profitieren, dass ganz viele Menschen eigentlich aus ihrer Heimat flüchten mussten und hier eine neue Heimat gefunden haben. So profitieren wir selbst in unseren Feuerwehren davon. Also es gibt in unseren Jugendfeuerwehren unwahrscheinlich viele Kinder, die quasi den Weg auch zu uns gefunden haben. Und das sehen wir als einen ganz, ganz großen Schritt zur Integration an. Und das Schöne ist wirklich, dass wir mit unseren Kindern das ganz praktisch leben können. Also unsere Jugendfeuerwehren, da habe ich ganz, ganz große Hoffnung und Motivation, dass die tatsächlich von der Qualität her da überhaupt nicht mehr drauf schauen, sondern wirklich sagen, wir leben gemeinsam und wir arbeiten gemeinsam an unseren Themen. Und da interessiert es überhaupt nicht, wer welcher Nationalität ist, woher kommt. Ganz im Gegenteil. Und ich sage auch ganz ehrlich, hätte es den Termin jetzt hier heute nicht gegeben, dann wäre ich jetzt in Schwedt. Ich habe nämlich heute früh gehört im Radio, dass heute der erste CSD in Schwedt stattfindet. Und weil ich fast dort oben auf der Ecke gewesen bin, hätte ich dann gesagt, bei dem schönen Wetter bleibe ich dann in Schwedt, um einfach den CSD auch dort zu erleben. Und der CSD ist für mich auch so ein tatsächliches Ergebnis dessen, wie vielfältig wir sind. Und da fühle ich mich als Feuerwehr genauso wohl wie jeder andere auch.
Und das ist ja bei euch sogar strukturell. Ihr habt ja auch Beauftragte für Jugend, für Diversity, für Vielfalt, für verschiedene. Also es ist nicht nur Gequatsche wie in vielen einigen anderen Organisationen, sage ich mal, sondern auch festgehalten und hat Konsequenzen. Wie noch schnell du, dann sind wir nämlich schon am Ende.
Ach, nur, bevor ich wieder politisch anfange, kann ich nochmal den CSD aufgreifen und Sie, wenn Sie alle aus der Hauptstadt kommen, auch sehr, sehr, sehr dafür motivieren, mal ins Umland zu fahren, wenn Sie hier CSDs in Ihren kleineren Umlandstädten haben, wo man vielleicht einfach mit dem ÖPNV hinkommt, denn dort brauchen die Menschen ihre Unterstützung, denn es ist einfach, in Berlin beim CSD mitzulaufen und das ist auch mit Sicherheit sehr schön und eine fette Party und macht sehr viel Spaß, aber es ist nochmal was anderes, mit Sicherheit in Schweden. In Weißwasser hatten wir 2 CSDs, da sind 40 Menschen mitgelaufen. Das müssen Sie sich auch, ne? Also da sieht man dann wirklich jeden, man kennt sich ja bei uns auch. Und es waren faszinierenderweise fast ausschließlich Gymnasiasten, Oberschüler, sehr jung. Es war, also ich hätte es niemals geglaubt. Und ein paar Erwachsene. Und das bedarf einen ganz anderen Mutes, was mir vielleicht auch Herrn Bautzen nochmal gesehen hat, noch bei anderen Szenen. Aber wenn Sie für diesen Sommer noch nichts vorhaben an Ihren Wochenenden, gucken Sie mal, gibt mit Sicherheit Brandenburg CSD-Kalender, gucken Sie mal, ob Sie rausfahren in die kleineren Städte und unterstützen Sie da die Zivilgesellschaft und damit die Demokratie.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr heute hier beim TazLab wart, dass ihr bei unserem Panel wart oder bei unserer Podcastaufnahme. Danke, dass ihr zwei eure Perspektive mit uns geteilt habt. Und ich hoffe, ihr konntet daraus so ein bisschen was mitnehmen und vielleicht auch eine andere Perspektive einnehmen. Das mache ich nämlich immer ganz gerne. Und dann verabschiede ich mich wie jede Woche. In 2 Wochen kommt dann wieder unsere BürgerInnen-Folge raus von den regulären Folgen. Also ich rede mal im Podcast eine Woche mit PolitikerInnen und nächste Woche mit BürgerInnen, die sich darauf beziehen dürfen, die gerade im Wahlkampf sind. Also hört da auch gerne wieder rein. Und dann bedanke ich mich für die Technik bei Sebastian Jautschus, der dann wieder das alles schön zusammenschneiden wird. Und bei euch, dass ihr zugehört habt. Und dann verabschiede ich mich wie immer. Macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Schönen Tag noch.